meine letzten zwei Predigen, das ist so drei Wochen her, waren über Lobpreis und Anbetung. Vielleicht erinnert ihr noch ein bisschen dran. Ich könnte jetzt einen Test machen. Nein, ich sage gescheiter so ein paar ganz wesentliche Punkte, dass es nicht muss peinlich werden muss. Bei Lobpreis und Anbetung geht es um Gott. Es geht um Gott, es geht nicht um uns. Bei Lobpreis und Anbetung geht es um unsere Herzenshaltung. Es ist zweitrangig, wie wir angelegt sind, wie gut dass wir reden, wie unsere Performance ist. Es geht um unser Herz. Gäng bei Lobpreis und Anbetung. Und Lobpreis, wenn wir Gott anbeten, das bewegt. Man kann eigentlich sagen, gäng, wenn wir Gott anbeten, hat es irgendwo einen Konflikt zur Folge. Anbetung bewegt etwas in der unsichtbaren Welt, wo wir nicht mit unserem Körper wahrnehmen können, wo wir aber genau gleich real drinnen stehen und mit Anbetung von unserem Herrn bewegen wir dort etwas. Wenn es von Herzen gemeint ist, was wir sagen, ging, dann bewegt es ging etwas. Gott ist es nie gleich, wenn wir uns zu ihm umkehren. Es ist ihm nie gleich, wenn wir vor ihm kommen und wenn wir ihm dergeben. Das ist übrigens auch heute Abend so. Lobpreis kennt verschiedene Formen. Das ist nicht einfach so, ist Lobpreis und fertig. Das kann rühmen sein, loben, gross reden, das kann laut beten sein, das kann abknäulen sein, das kann die Hände ausstrecken sein. Das hat ganz viele verschiedene Formen Lobpreis. Und Käse ist besser oder schlechter. Hauptsache, unser Herz ist ausgerichtet auf den Herrn. Und der bewegt es. Der hat eine Auswirkung. Wir knüpfen heute Abend diesem Thema an, Lobpreis und Anbetung. Gehen ein bisschen in eine andere Richtung, in die Gegenwart von Gott kommen. Was heisst, in die Gegenwart von Gott kommen? Oder überhaupt die Möglichkeit, in die Gegenwart von Gott zu kommen, möchte ich ein bisschen vorheben. Man hat ja auch nicht so viel Zeit bei der Predigt, da kann man nur so etwas ganz Kleines einfach rauspicken. Sonst hätte er auch so einen Kopf nehmen und nichts so richtig verstanden. Da muss ich mich auf etwas probieren zu konzentrieren. Ihr wisst vielleicht noch, wie Gott hat gesehen, wie er angebetet werden will. Das habe ich auch bei meiner zweiten Predigt von diesen zwei erwähnt. Wie will Gott gerne angebetet werden? Und das ist noch wichtig, wenn wir das wissen und verstehen. Wisst ihr es noch? Im Johannes 4, 23 und 24 könnt ihr es sonst nachlesen. Ich sage es jetzt nicht. Johannes 4, 23 und 24. Wir haben vorhin schon gebetet und gleich möchte ich alle die, die jetzt so wie sich dafür entscheiden können, durch den Ring ist ja vielleicht das falsche Wort, aber die sich jetzt im Moment wie entscheiden, mal, ich will heute Abend in Gottes Gegenwart treten. Ich will vor Gott kommen. Ich will hier sein, weil ich vor den Herrn gekommen bin und nicht einfach, weil Abendgottesdienst ist, was ja auch schon schön ist. Besonders, weil es so schön gestaltet ist und guter Rahmen, neues Team und so, das ist ja alles gut. Aber so die Entscheidung, ja, ich will das machen, für in die Gegenwart von Gott zu kommen. Ich persönlich, ich will das, ich stehe jetzt schon da und ich bitte, dass alle von euch, die das auch weh, für sich zeichenhaft auch aufstehen, für zu sagen, mal, ich will das so und dann tun wir zusammen beten. Himmlischer Vater, es ist genial. Du hast gesehen, all die Leute, die sie aufgestanden sind, die sich entscheiden dafür, in deine Gegenwart zu stehen. Vergelt du das. Segne du das. Lass du das zu einer Auswirkung kommen von deiner Seite, weil ich kann es nicht machen von hier. Aber du kannst es. Du kennst unser Herz, du kennst unsere Stimmung im Moment, du weißt genau, wo wir stehen, du weißt genau, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Ein Gott, der Leben bewegt, der uns auch heute Abend anrühren kann und zu uns reden. Rette zu uns, Vater im Himmel. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr dürft wieder anfangen. Die Bibel ist eigentlich ganz klar, wenn es um Gebet geht. Gebet ist eine Form, wie man in die Gegenwart von Gott kommen kann. Ich weiß, es gibt auch noch andere. Wenn wir ins Gespräch kommen mit unserem Herrn, wenn wir mit ihm reden, wenn wir zu ihm reden, wenn wir aber auch auf ihn hören, von ihm hören. Das ist Gebet, das Gespräch mit Gott. Und da ist die Bibel ganz klar, ob wir das sollen oder nicht, ob wir das sollen suchen, diese Art von Gegenwart mit Gott oder nicht. Ich habe noch ein paar Dinge wieder rausgestrichen, weil es überkommt mich manchmal fast, Drossel warmt mich dann manchmal, ich soll nicht so häufig Bibelstellen da eine nach der anderen. Vielleicht hat sie recht und die Zeit drängt näher auch. Ich sage gleich ein paar, es ist gewaltig, wie durch die ganze Bibel, ja jetzt noch nicht alle, auch mit den Verstrichenen da, es ist jetzt nicht alles, es ist wirklich eindeutig, was die Bibel dazu sieht. Hört mal, es geht auch vom Alten Testament durch, über die Propheten, über Geschichtsbücher bis ins Neue Testament, von den Leitern, von den jungen Kirchen bis zu Jesus selber. Psalm 105, 3 und 4. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Das ist in den Psalmen, das ist noch so neutestamentlich, oder? Es gilt für uns auch durch Jesus. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Oder Kolosser 4,2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm im Gebet mit Danksagung. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Epheser 6,18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Kommt in seine Gegenwart. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Mit Gott über Brüder und Schwestern von der Gemeinde reden, von der weltweiten Gemeinde. Mit dem Austausch über die Leute, die wir kennen, die wir wissen, dass sie Nachfolger von ihm, in seine Gegenwart kommen. Oder Jesus, ich habe es schon gesehen, hat mal ein Gleichnis erzählt, um zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Lukas 18,1. Es ist klar, wenn ihr Nähe von Gott sucht, wenn ihr in die Gegenwart vom Herrn kommt, wenn ihr ins Gebet geht, wenn ihr dem mehr Gewicht gebt als bis heute Abend in Zukunft, oder weiterhin sehr viel, wie bis jetzt schon, dann ist das sehr biblisch. Sehr empfohlen, sehr richtig und heilsam. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, der Weg ist frei. Wir wissen das, der Weg ist frei. Wir können ja sagen, die Sache, die ich gesehen habe, das ist zum Teil noch Altes Testament, es geht doch das Volk Israel an, das betrifft doch nicht unbedingt uns, sondern ein paar wichtige Männer da aus der Bibel, wo es Geschichten gibt, wo man auch schon merkt, mal, es hat gewirkt, wenn sie vor Gott sind, in seine Gegenwart. Aber nein, es ist eben genial, es ist nicht so. Es betrifft nicht nur wichtige Männer aus dem Alten Testament, es betrifft uns alle, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Und da ist ein Weg frei geworden. Ich glaube, das vergessen wir heute viel, ein bisschen, weil halt heute ist und wir kennen Jesus und was er da für die Menschheit. Aber das ist so eine krasse Wende, die da ist passiert. So wie mühsam das früher war, vor Gott zu kommen, für das Volk Israel natürlich dann nur. Und die ist schon dann geschrieben, ja, Freude, kennst du den Namen vom Herrn, du kannst zu ihm kommen, aber das ist dann über Umweg gegangen, beim Priester durch und so. So wie das heute eigentlich eine Sache ist. Das ist wunderbar, das ist fast unglaublich, aber einfach wahr. Der Zugang zu Gott ist frei. Es ist nicht nur mal, kannst schon zu ihm reden, vielleicht gehört er es mal. Nein, der Zugang zu unserem Herrn im Himmel ist frei. Es ist offen, gratis. Das ist wirklich gewaltig, ich glaube, man kann das fast nicht genug betonen. Matthäus 27, 50 und die paar folgenden. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben. Die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das ist ja ein Bild, dass der Vorhang zum Allerheiligsten lässt gehen, dass der offen ist. Ich glaube, ich habe das auch schon gesehen, viele andere haben das auch schon gesehen. Das ist ein Bild, das ist symbolisch ganz wichtig. Der Zugang zu Gott, der war im Allerheiligsten gewesen, zwischen den Cheruben auf dem Heiligen Kasten. Wie hat es geheissen? Bundesladen. Zwischen der Bundesladen oben sieht man, oder ist geschrieben im Mose, ist Gott gewesen, im Allerheiligsten, und dort ist niemand reich. Das ist nicht gegangen, weil man kann nicht bei Gott sein. Und jetzt ist aber ist das Symbol, das dann ist passiert, durch das Sterben von Jesus, durch das, dass wir innerlich durch sein Blut gereinigt werden, mit Blut, das Leben drin ist, werden Sünden reingewaschen. Durch das können wir jetzt zum Vater gehen. Ist der Zugang frei. Von dem redet auch der Hebräer 7, 19 bis 22. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, das gilt uns jetzt so, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heisst konkret, durch das Opfer seines Leibes, weil er ist am Holz gehangen, verflucht von Gott, als Opferlamm, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Jesus ist das Leben. Er führt zum Leben. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist, eben Jesus Christus. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Das wäre sehr interessant, wenn ihr es wüsst vom Alten Testament, wie das ist mit den Opfern, mit der Bedeutung vom Blut, mit dem Besprengen mit Blut und noch andere Trünke machen und so, was da dahinter steckt, wie gewaltig das ist, dann wird es noch grösser, das Bild. Aber für das wollte ich jetzt nicht heute Abend ausrollen, aber das ist sehr spannend, oder? Aber wir sind innerlich rein gewaschen durch das, dass Jesus ist gestorben für uns und wir haben Zugang in die Gegenwart vom Vater im Himmel. Das ist nicht einfach ein Spruch oder einfach beten, wie, ja, reden so, wie ich jetzt rede, sondern das ist etwas in der geistlichen Dimension, was es vorher nie hat gegeben, was unmöglich ist. Bist du dir bewusst, dass Gott dich in seiner Familie will? Dass er mit dir ganz persönlich will, Gemeinschaft haben? Dass nicht der Vorhang per Zufall hat lassen, sondern weil er will, dass du durch den Vorhang zu ihm kommst, in seine Gegenwart. Er will dich bei dir haben, sein Geschöpf, sein geliebtes Geschöpf. Er liebt dich. Er hat dich so wollen, wie du bist. Und er will dich gerne bei sich. Nicht nachdem, dass du dich geißelt hast, nicht nachdem, dass du irgendetwas Spezielles hast erreicht, nicht nachdem, dass du ein bisschen reifer geworden bist. Jetzt, heute, so wie du bist, will er dich aufnehmen, bei sich. Du schaffst es eh nicht, vor ihm zu bestehen, aber durch Jesus Christus, durch sein Blut, wenn du dich waschen lässt, bist du rein. Mit reinem Wasser gewaschen, am ganzen Körper. Du bist heilig in den Augen vom Vater im Himmel, wie Jesus heilig ist vor ihm. Durch Jesus. Suchst du die Gegenwart von Gott in deinem Alltag? Probierst du in deinem Alltag, in deinem Leben, nicht einfach in so einem Moment, wo jemand auf dich einschnurrt, sondern permanent in deinem Alltag, wo du alle anderen Sachen auch noch hast, gibt es denn, dass du probierst, durch den Vorhang durch, bildlich geredet jetzt, durch den Vorhang durch, in die Gegenwart von Gott zu gehen? Suchst du die Gegenwart von Gott? Es wäre sehr biblisch, wir haben es vorher gehört. Zum Beispiel im Gebet. Es gibt andere Wege auch, aber zum Beispiel in dem, dass wir mit Gott austauschen. Wir haben diesen Zugang, der ist frei. Das ist gewaltig. Wir sind in den letzten Tagen, ist mir ein krasser Halbsatz aufgefallen in der Bibel. Ich habe den noch nie gesehen und habe mich verwundert, warum es nie jemand das sieht, weil mir täuscht so krass. Es hat zwar nicht alle genau gleich krass gefunden wie nicht, weil ich mehr so ein bisschen interessant und so. jetzt können wir ja schauen, ob ihr so, ich finde es sehr krass. Und ja, in Kommentaren und so habe ich eigentlich fast nichts über den zweiten Teil vom Satz gehört, sondern über den ersten, den kennt man eigentlich recht gut. Da schreiben viele Theologen darüber, aber über den zweiten, nee, jetzt seid ihr sicher schon fast ein bisschen gespannt. 2. Mose 33, 7 bis 11 lesen und am Schluss kommt er aus. Jetzt könnt ihr mal entspannen und euch leichen in die Geschichte. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Sie konnten nicht irgendwo einfach beten, so wie wir, oder? Das war eben noch eine andere Zeit. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Und ihr müsst wissen, vorher ist sie wieder so ein bisschen abgewendet und so ein bisschen da, als wäre Gott nicht wirklich Gott und so. Und dann ist es aber mal durch Marco B., wie er da, was ist passiert, wenn ein Gott wirklich erscheint. Und das war nicht die Auswirkung. Da haben sie gewusst, Achtung, da ist Gott, der jetzt dem Mose begegnet. Das war etwas Krasses. Darum sind alle vor dem Zelt rausgestanden. Das ist nicht einfach, sie haben sie nicht einfach so gemacht. Es waren immerhin etwa 1 Million Leute und so, das hat schon eine gewisse Auswirkung, oder? Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Die so aus Anerkennung, einfach vor Gott haben sie sich an den Boden geworfen. Das ganze Volk. Auch krass schon, oder eigentlich? Der Herr sprach mit Mose von Angesicht, das ist jetzt das, was man kennt, oder? Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Jetzt könnte man ja hören, aber jetzt ist eben das Komma, ist noch nicht ganz fertig, und jetzt kommt der Satz. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Hallo? Ich hätte das gewusst. Das gibt es ja gar nicht. Der Josua, der ist 6 Mal vorher in der Bibel bis da, 2. Mose 33 erwähnt, 4 Mal geht es um einen Kampf mit Amalekiter. Dort taucht er auf, der Sohn Nuns, wo er gegen Amalekiter kämpft, im Auftrag von Mose. Und 2 Mal geht es darum, Berg Sinai, Uche und Acher ist auch irgendwie dabei und hört etwas und geht gesagt und so. Aber nichts, der hat irgendeinen Job oder eine Funktion im Zelt. Nichts, er ist ins Zelt gegangen. Also, mir tut das krass. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Das tönt ja danach, als wäre er drin gewesen, oder? Ja. Der war im Zelt vor Begegnung und wollte nicht mehr raus. Mir hat es dann, Randbemerkung, auch etwas weniger verwundert, dass er einer von diesen 2 war, mit dem Kaleb zusammen, der später hat auf Gott vertraut. Und über ihn steht auch, bevor dass ihm Mose die Hand aufgelegt und ihn zu seinem Nachfolger gesegnet, dass die Herrlichkeit vom Herrn über ihn kommt und das Volk ihm wird folgen, steht von ihm schon der Mann, wo der Geist von Gott in ihm ist. Altes Testament, ganz am Anfang der Bibel, Geist von Gott ist in ihm. Könnte es einen Zusammenhang haben? Ich denke es. Steht nicht so, aber also, das tut mir einen ganz krassen Halbsatz. Und was auch noch spannend ist, im Zusammenhang mit dem Josua, das ist jetzt auch vielleicht eine kleine Randbemerkung, passt nicht voll zum Ding, finde aber sehr spannend. Der Mose, der Josua umtauft, das habe ich vielleicht mal gehört, aber wieder vergessen, nicht so wichtig gefunden, das war der Hoshea, der Sohn vom Nun. Und der Mose hat ihm gesagt, du bist der Josua, Sohn vom Nun. Und wenn wir jetzt ein bisschen richtig Hebräisch würden überlegen, dann ist Jesus eigentlich über verschiedene Sprachen ein bisschen veränderter Name. Das war nicht wirklich Jesus, sondern Jeshua. Und Josua ist Jehoshua. Und das ist im Hebräischen, das ist, weil es hinten über das Aramäische geht. Im Hebräischen ist es einfach der gleiche Name. Also, Mose sieht, jetzt im übertragenen Sinn, du heisst nicht mehr Hoshea, du heisst Jesus. Könnte es eine Bedeutung haben? Er war erwählt, das Volk Israel, das Volk von Gott, in die Ruhe von Gott, in das Land Kanaan, in die Ruhe von Gott zu führen. Jesus, erwählt von Gott, das erweiterte Volk von Gott, in die ewige Ruhe von Gott zu führen. Der Josua hat seinen Auftrag, seinen Start am Jordan. Wo könnte Jesus haben, der Start? Ah, am Jordan, bei seiner Taufe. Das ist doch cool. Da kann man jetzt sagen, ja, ist ja nicht so wichtig, aber ich finde es schon noch spannend, wie Gott mit so Zeichen, mit so Verbindungen, wo so viel einfach auf Jesus herweist, schafft. Auch bei dem Josua, der nicht aus dem Zelt raus wollte. Ich glaube, wenn ich in wenigen Worten meine Botschaft müsste haben, dann käme man zwar nicht raus, aber dann würde es heissen, gang ins Zelt und komm nicht mehr raus. Gang ins Zelt und komm nicht mehr raus. Das ist heute nicht mehr so umständlich wie früher. Ich sage das nochmal. Der Weg ist frei. Wir dürfen in Gottes Gegenwart treten. Er wünscht, dass wir in seine Gegenwart treten, dass wir zu ihm kommen. Und das spielt nicht eine Rolle, wie wir drin sind. Wir müssen nicht etwas leisten oder etwas erreichen. Wir können in jeder Situation, in jeder Stimmungslage, mit noch so vielen Fehlern auf dem Buckel, direkt zu unserem Vater im Himmel. Im Wissen, dass wir rein gewaschen sind durch Jesus Christus. Der ist schon gestorben für unsere Sünden. Wir sind schon im Geist rein vor Gott. In Jesus Christus. Wir dürfen trotz allem direkt zu unserem Vater im Himmel. Zu jeder Zeit. Das ist gewaltig. Machst du das? Willst du das vielleicht mehr machen? Das ist so eine unglaubliche Chance, die er uns gibt. Er schreist den Vorhang, und das war ein dicker Vorhang, schreist ihn einfach an, weil er das will sagen, komm zu mir. Er wünscht Gemeinschaft mit dir. Er wünscht sich, dass du mit ihm redest, dass du betest, dass du auf ihn hörst, dass du dir Zeit nimmst für ihn. Investier in Herr über dem ganzen Universum. Du hast die Chance, direkt den Weg zu ihm zu gehen. Über keinen Priester nichts, er will in dir leben. In dir will er den Tempel haben. Bei dir selber kannst du ihm begegnen. Du darfst dich innerlich zu ihm wenden und gerade sofort Gemeinschaft mit ihm haben. Halleluja. Ich probiere das. Ich sage gewisse Sachen manchmal auswendig auf, die ich kann. Das ist leider nicht so viel. Mir geht es nicht so ring, fährst auswendig zu lernen. Aber das hilft manchmal. Wenn ich sonst nicht so weiss oder so, das hört man von anderen Zeugnissen, dann kann man etwas, einen Psalm oder irgendeinen kurzen Vers oder so auswendig aufsagen. Das kann auch sein, wenn die innere Ausrichtung stimmt, dass das in die Gegenwart von Gott sein ist. Weil es mir ja vielleicht selber das Wort jetzt nicht so hat. Zum Beispiel bin ich hässig. Das hat Gründe irgendwie. Leute, die mich nerven. Und dann zieht es mich nicht unbedingt zur Anbetung vom Herrn. Aber wenn er scheicht, mir so einen Tipp zu geben, er zwingt mich ja nie nachher, er lässt mich frei. Aber wenn er mir das gibt, den Tipp, und ich folge dem und sage, ja, eigentlich hast du recht, ich will das ja, dann kann das helfen, etwas auswendig zu sagen. Für mich ist ganz viel am Morgen in den Ferien, merke ich immer wieder, ist es viel schwieriger, als wenn ich so Routine habe, mit dem Bahnhof laufen zum Beispiel. Mache ich viel so wie einen kurzen Lobpreis, wie es etwas in der Offenbarung gibt, so also im Stil von alles Lob, alle Ehre, alle Dank, alle Herrlichkeit, alle Macht, alle Weisheit. Die ganze Stärke gehört dir, mein Gott, in alle Ewigkeit. Amen. Das kann so ein Gebet sein, ich bete so, ist nicht genau gleich, kann nicht genau gleich, aber so ungefähr, so das proklamieren und einfach für mich sagen, ein bisschen besser noch laut, würde ich mal sagen, als nur innerlich brümmeln und das sagen, dann laufe ich halt auf den Bahnhof und sage das. Das hat eine Auswirkung, wenn du die Ausrichtung innerlich hast, dann bewegt das etwas in deinem Leben. Ich merke es selber, es bewegt etwas. Wenn ich alleine bin, eher als sonst in der Gemeinschaft, hat es vielleicht selten auch schon gegeben, aber eher alleine im Büro oder so, gibt es, dass ich auf die Knie gehe oder dass ich am Boden liege. Sinnbildlich in die Gegenwart von Gott kommen, vor ihm auf die Knie gehen und sagen, du bist der Herr, ich bin dein Knecht, ich will auf dich hören, ich unterordne mein ganzes Leben dir, mein ganzes Sein. Und das kann ich mit meinem Körper auch zeigen. Das müsst ihr nicht, wenn ihr nicht wollt. Aber ich finde das etwas, das noch stark ist vom Zeichen her. Und mir nützt das. Ist als Show ungeeignet. Aber wenn man es von Herzen macht, eben vielleicht alleine, hat das eine Wirkung. Das bewegt etwas. Oder wir singen alleine. Manchmal am Klavier, manchmal mit der Gitarre. Manchmal helfen sogar die Jungs und das Mädchen jetzt sowieso, singt sehr gerne. Lobpreis, das bewegt etwas. Jemand hat mal gesehen, der mich ein bisschen genervt hat über die Turnerei der Wille, und der eine hat nicht die Füße oben, der Kopf unten und so. Dann tut es mir, ja, was will man da machen und so, nerven mich fast. Und dann hat aber mal jemand gesehen, andere schauen in dieser Zeit einfach Fernsehen. Die hocken einfach vor dem Fernsehen. Das verändert irgendetwas, das prägt irgendwie gleich, trotz der Turnerei der Kinder. Und das hilft mir sehr, seitdem das so anders zu nehmen. Nicht, dass mich am Schluss noch nerven, dabei wollte ich Gott loben. Zusammen Gott loben. Oder wir stellen Gott eine Frage, das machen meine Frau und ich ab und zu stören. Wir stellen Gott eine Frage, das machen wir auch mit anderen zusammen. Und sie nehmen still und hören einfach, ob uns etwas in den Sinn kommt, ob er zu uns redet. Gott ist ein Gott, der redet. Und sollte ich nicht mehr über mir selber sagen, ich höre eh nichts. Bei Knuschel ist es wie ein leeres Whiteboard, wenn er gefragt hat, nämlich nichts. Und andere Bilder und Zeug. Ist das schon anders geworden? Ich habe nicht so, bam, Gottes Stimme im Kopf. Aber ich glaube, ich lehre, ich bin dran, Gottes Stimme auch so zu hören. Wenn ich ihn frage, gibt er zwischendurch eine Antwort, dass ich es höre. Ich glaube, er redet viel mehr und ich höre es halt noch nicht gern. Aber wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme. Und wir dürfen ihm danken, dass wir seine Stimme hören. Ich rede mit Gott über Predigen natürlich, über die Gemeinde, über die Familie, über Arbeitskollegen, über die Schweiz. Gott liebt es, wenn wir mit ihm über die Sachen reden, die uns durch den Kopf gehen, die Sachen, die uns beschäftigen, und die beschäftigen ihn noch. Er will ein Teil davon sein in unserem Leben. Die Tür ist offen, das Zelt hat noch Platz, geh ins Zelt und komm nicht mehr raus. Was für mich auch in die Gemeinschaft von Gott kam, oder ihn mit einbeziehen, ja, in die Gemeinschaft gekommen ist, ist, dass ich manchmal, wenn alle schlafen, durch die Zimmer gehe und die 5 Geschenke von Gott einfach segne. Den Bett nachgehen und sie einfach segne. Und ich weiß, es bewegt etwas. Ich sehe auch nicht Licht oder Feuer oder Rauch oder es klebt oder etwas. Aber ich weiß es im Glauben, mit meinen Glaubensaugen weiß ich. Und das bewegt etwas. Und der Teufel, der hasst es, wenn ich so komme. Der hasst es, wenn wir uns zusammentun und in die Gemeinschaft von ihm kommen. Wenn wir sagen, und so ziehe ich zum Beispiel, wie vorhin aufstehe und sage, mal, ich will die Gemeinschaft von Gott. Der hasst es. Es kann gut sein, dass etwas mühsam wird, weil er sich wehrt. Je mehr dass du das suchst, in das Zelt gehen und nicht mehr raus, umso schwieriger könnte es vielleicht werden. Kein Problem, der Sieg ist auf unserer Seite. Manchmal beten im Namen von Jesus eine Krankheit soll fort. Oder eine böse Macht soll loslassen. Ein Dämon oder was auch immer soll fortgehen. Und ich habe da auch schon mein Erlebnis gemacht. Das wirkt. Jesus ist da. Gott will, dass wir in seine Gemeinschaft kommen und das in Anspruch nehmen, dass wir seine Kinder sind. Wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, dann bewegt es etwas in der unsichtbaren Welt. Da gibt es, dass Leute nicht einfach geheilt werden. Unnatürlich. Da gibt es, dass etwas hat geklemmt und gebungen. Und das ist dann fort. Weil es flieht vor dem Namen von Jesus. Der Teufel hat Angst vor Jesus und vor seinem Namen. Weil er weiß, wer der Sieger ist. Jesus, die Wahrheit, das Leben, unser Weg. Wie all das, was ich erzähle, es gibt noch viel mehr. Religiöse Werke sind fromme Zeug, das ist es wie Dreck. Dann bringt es einfach nichts, dann kannst du Zeit sparen, indem du es nicht machst. Das darf man hier so streng sagen. Wenn es einfach religiös ist und fromm, dann ist es für gar nichts. Und vielleicht sind wir manchmal erknappt, wie das gefährlich wird, dass wir stolz werden oder wir dann hinterher merken, ja, das manchmal schon, warum hast du jetzt das genau gemacht, Knöschel? Oder gesehen? Dann hat es vielleicht nicht gestimmt. Und dann verliert es die Wirkung, wenn es um uns dreht, wenn wir gross rauskommen, wenn es um einen Stolz geht, um einen Einfluss, um etwas zu sagen haben, um gut dazustehen, um zu glänzen. Das ist für nichts. Das bringt nichts. Bringt uns nicht näher zu Gott hin. Wenn es aber Zeiten sind, wenn wir in dem die Ausrichtung haben, dass wir in die Gegenwart von Gott kommen, dass wir in das Zelt gehen, wo wir die Gegenwart mit Gott haben und dort nicht mehr raus will, weil wir wissen, da ist Kraft, da ist Leben. Da ist mein himmlischer Vater, der Gemeinschaft mit mir will. Dann wird es unser Leben verändern. Und du darfst in kleinen Schritten, in gangbaren Schritten, gehen wieder neu, wenn du wieder erinnert wirst, wieder weitergehen dort. Und das antrainieren, dass es normaler und normaler wird, dass du in das Zelt gehst und nicht mehr rauskommen willst. Weil du irgendwie mehr in der Gemeinschaft mit Gott lebst. Und irgendwie mehr und automatisch auch zu ihm hergezogen wirst. Ich will mehr Zeit im Zelt verbringen. Das ist für mich keine Frage. Weil ich weiss, dass er gross wird und ich klein. Amen.